Teil 14 von Verirrt in den Zeiten von Oswald Lewet. Gelesen für legamus.eu. Diese Aufnahme darf frei weitergegeben und für jeden Zweck verwendet werden.
49. Kapitel. Am nächsten Morgen führten sie mich in den großen Saal der Schranne. Es war derselbe Saal, wo gestern der Bürgermeister mit dem Magistrat die Vorführung des Telefons erwartet hatte. Auch heute war der ganze Magistrat versammelt, in voller Amtstracht. Auf einem Tischchen lagen die Corpora Delicti, die Trümmer der Glühlampen, des Flugzeuges und die Maschinenmodelle. In einer Ecke wartete das Haupt vermummt, der Henker. Eine Weile musste ich die Augen schließen, geblendet von der ungewohnten Helle, denn ich kam aus einem finstern Kerkerloch. Dann sah ich mir alles an. Recht genau, ja, gierig. Wie jemand, der vor einem langen, harten Gange noch einmal einen tiefen Trunk tut. Wie deutlich sich meinen aufgeschlossenen Sinnen alles einprägt. Jede Maser an dem Holz der Wandverkleidung, die zerzausten Gänsekiele in dem großen Tintenfasse vor dem Ratsschreiber und an dem Stuhl des Vorsitzenden, das Schnitzwerk, wovon zwei Schnörkel abgesplittert waren. Und die Gesichter. Wie oft hatte ich als Knabe oder Jüngling versucht, im menschlichen Gesicht zu lesen, vergeblich. Das Antlitz des modernen Menschen ist verschlossen, aber diese hier, so unnahbar sie schienen, in ihre Amtswürde verkrochen, verrieten gleichsam wider Willen ihr Geheimnis. Tiergesichter. Gleicht denn nicht dieser kleine dicke Peter Vorrat einem Ferkel wie aufs Haar? Der Martin Billfinger einem lüsternen, boshaften Affen, der Liberatus Rodemacher einer nachdenklichen Kropfgans und der Vorsitzende Dr. Skultetus glotzt würdevoll, gutmütig wie ein Ochse. Nichts Menschliches, nichts, wo das Auge Trost und Ruhe fände, nur die Schwalben, die durch die offenen Fenster aufgeregt zwitschernd hin und her schießen, sie rüsten zum Aufbruch. Nach dem Süden, nach dem blauen Meere, nach der blauen Ferne. Dort, wohin auch ich vor ein paar Stunden ziehen wollte. Es schießt mir dunkel in die Augen und ich will das Gesicht in meinen Händen bergen, doch sie sind gefesselt. Nun beginnt das Verhör mit der herkömmlichen Frage, warum ich wohl glaube, dass ich hier stehe. Die Frage kann ich zurückgeben, die muss ich selber stellen. Ich erhielt Bescheid. Man legte mir zur Last, dass ich Hexerei getrieben, dass ich Konradins Tod verschuldet, dass ich Agathe umgebracht, dass ich verwichenen Tages zur Nachtzeit als ein Hexenmeister ausgeflogen und mich an den Ratshausfenstern im ersten Stockwerk als ein erschröckliches Gespenst gezeiget und dass ich im Bunde mit den bösen Mächten den Tod ihrer Gestrengigkeiten Doctorum Lansii und Heidegger vorsätzlich bewirket. Und es begann ein Hin- und Hergefrage, um mich in der Güte zu einer Geständnis der Wahrheit zu vermögen. Sie nennen das in ihrem Amtsstil spaßhaft förscheln. Als dies nichts fruchtete, sagte Altmannsstädter, indem er gelangweilt zum Fenster blickte, Moviere, das Inculpat ad locum torturae cum preextensione instrumentorum torturalium geführt, ich beantrage, dass Beschuldigter in die Folterkammer unter Verweisung der Folterwerkzeuge geführt und dort angegriffen werde. Ja, fiel der Arnold Hecht ein, er möge auf gebundenen Stuhl gesetzt, ihm die Daumenschrauben appliziert und angedruckt werden. Der Inquirent Dr. Skuletus rückte sich zurecht. Wohl, nunmero prozediere ich zum artikulierten Verhöre. Und dem Ratsschreiber diktierend fragt er mich nach Vor- und Zunamen, sodann wo und wann ich geboren sei. Während er die Frage dem Schreiber diktierte, ertönten drunten auf der Straße Kommandorufe, Hufgetrappel, Hornsignale und eine kriegerische Marschmusik. Ein Reiterregiment in voller Kriegsausrüstung zog durch die Straßen mit fliegenden Fahnen und klingendem Spiel. Die Gassen und die Fenster dicht gedrängt und Hände klatschen, Jubelrufe, Tücher schwenken. Die strengen Amtsmienen der Räte glätteten sich, die meisten eilten an die Fenster. Im Gedränge näherte sich mir Büttgemeister wie zufällig und flüsterte mir hastig zu: Sagt nicht, dass ihr aus der Zukunft stammet. So ihr das saget, ist's um euch geschehen. Ihr seid geboren anno 1600 zu Harlem als meiner Muhme Sohn. Merkt's euch. Bis zu den Staaten ist es weit und feindliche Heere stehen dazwischen. Dazu noch eure fremde Mundart. Wann wird's euch glauben? Und ich will es bezeugen. Der Großmütige, so lohnt er mir, dass ich ihm die Braut entrissen, dass ich ihm gestern nach dem Leben stellte. Das soll ihm nicht vergessen werden. Doch ich achte kaum auf seine Worte. Ich blicke hinunter auf die Gasse, auf die Menge, auf die vorbeiziehenden Reiter. Unklar schwirrt mir's durch den Sinn. Ferdinand der Zweite in der Burg zu Wien, bedrängt von seinen Ständen. Ferdinandule, non subscribes? Da reiten mit klirrendem Spiele Dampierres Dragoner durch den Burghof und die Aufrührer fliehen. Musik, Verheißung, Freude, Rettung. Und in das aufwühlende Pfeifenschrillen, in die Fanfaren der Trompeten, in das Geklirre und Gewimmel tönt mir eine andere Melodie, ein anderer Marsch, der eine andere Kriegerschar begleitet. Jenes Alla Marzia der neunten Symphonie, da uns der Herzschlag stockt in süßem Schrecken, um die frohe Botschaft zu vernehmen, da sie herangedonnert kommen, die Himmelslegionen, da sie uns nahen, die Künder aller unsagbaren Hoffnung, die Herolde der Seligkeit. Und Hufgetrappel, Palaschklirren, Trommelwirbel, Pfeifenschrillen. Und die Musik in meinem Herzen vereinigt sich zu einer wilden Vision, aus der es mir entgegenkeucht von Qual und Jammer, Blut und Tränen, aus der es mir entgegenlächelt wie endliche Erlösung, wie ferne Seligkeit. Vorbei ist das Getümmel, Stille war's und Ruhe auf den Gassen. Nüchternes Schweigen herrscht im Saale. Sie setzen sich an ihre Plätze und hüllen sich aufs Neue, gleichsam fröstelnd in ihrer Amtsmienen. »Wann er geboren, will ich wissen, und wo?« fragte mich der Inquirent mit harter Stimme. Als ich gleichmütig erwiderte, ich sei geboren im Jahre 1878, als sie losfuhren mit derben, boshaftem Gelächter, da sagte ich ihnen alles, erzählte, aus welcher Welt ich stamme, schilderte, gepeitscht von namenloser Sehnsucht, alle Schönheit, alle Größe meiner Zeit. Lautlose Stille herrschte. Verschwunden waren sie, die Amtsgesichter. Gläubige Kinder lauschten einem Märchen, und aus ihrem Antlitz strahlte das Leuchten unsterblicher Hoffnung. Noch lange, als ich schon geendigt hatte, dauerte das entrückte Schweigen. Dann sahen sie einander an, erröteten verwirrt, beschämt. Altmannsstädter brach die Stille, heiser, mit gezwungenem Spotte, indes er verstohlen mit meinem Taschenstifte spielte. »Wir die Kax, ak, Jokosus!« »Ein gesprächiger und spaßhafter Herr!« »Jetzt so agieret er den Narren, damit er der Tortur entrinne!« »Wir wollen ihm schon!« So fiel der Knieperode giftig ein, noch immer die Röte der Verlegenheit auf dem Gesichte. »Wir wollen ihm schon seine speilzahnige Loquazität benehmen. Im spanischen Reiter, da tun sie gemeiniglich weniger perorieren und desto mehr die Wahrheit eingestehen.« »Saget doch«, so meldete sich Matthäus Büttgemeister, »wenn all dies wahr ist, dann muß euch ja unsere Zukunft offenbar sein. Erzählet uns doch etwas von den weiteren Kriegsbegebnissen.« Wann wird sie sein, die nächste große Impressa, Kriegsunternehmung, Schlacht? Und wo und welches ihr Sukzess? Gewiss weiß ich das. Am 16. November bei Lützen. Die Schweden werden siegen, doch wird ihr König fallen. Als sich die Bestürzung legte, sagte Büttgemeister schüchternen Tones, so halte ich denn dafür, dass dieses Responsum ad protocolarum notetur, diese Antwort zu Protokoll genommen werde und dass wir mit dem förderen Prozessus bis zu bemeldetem Dato innehalten. Sind so nur etzliche Wochen. Trifft die Prophezeiung ein, dann wollen wir uns in Demut vor dem Wunder Gottes neigen. Hat er gelogen, dann mag ihn die verdiente Strafe treffen. Quod non? Das nicht, war rings die Antwort. Warum nicht gar bis 1878, bemerkte Skultetus. Verifizieren, ob er da wirklich auf die Welt kommt. Er treibt die Hospitalität zu weit, wohl edler Bittgemeister. Das hieße platterdings dreister Gaukelei das Wort reden. Wird in Führo jeder Landstützer oder Marodeur prätendieren, er komme aus Otterheit? Aber ich vermeine, sagte der gutmütige Rodemacher, man solle Inquisiten nicht die Möglichkeit benehmen, seine Künste zu explizieren. Ja, aber nur Verbus durch Worte, nicht Re, nicht durch die Tat, fauchte der feige Billfinger, damit nicht wiederum Unheil geschieht. Wollen lieber unsere eigenen Expertos vernehmen, brummte Skultetus, sonst erzählet er uns wieder einen Gallimathias. So wurde auch beschlossen und die Doktoren Schuck und Unkmar als Sachverständige herbeigeholt. Die schüttelten die Köpfe rechts und schüttelten sie links und diskutierten, deliberierten, kontendierten, protestierten, revozierten, rekursierten, obtemperierten, argumentierten. Dass ihnen unter den Perücken der Schweiß herabtroff und bewiesen schließlich aus Aristoteles und Regiomontanus, aus Theopompus und aus Theophrastus, haargenau, dass alle meine Künste nur Teufelsspuk und Blendwerk seien, wie denn auch füglich Gottes Strafgericht darüber waltete.
50. Kapitel. Während sie diesen Unsinn schwatzten, plante ich, ihn zu widerlegen, eine kleine Überraschung. Ich griff nach meinem Sack. Die Taschenbatterie war drin. Sie war unversehrt geblieben. Niemand hatte sie je gesehen, außer dem armen Konradin. Als die Sachverständigen zu Ende waren, bedankt von beifälligem Gemurmel, als Skultetus mich in abweisendem Tone fragte, ob und was ich zu entgegnen hätte, verneigte ich mich vor den Sachverständigen mit einem tiefen Kratzfuß, zog mit einem raschen Griffe meine Taschenbatterie, hielt sie mit beiden ausgestreckten Händen hoch empor wie eine Monstranz und fragte mit mühsam beherrschter Ruhe, mit verhaltenem Spott, »Nun, und wie explizieren die hochgeladenen Herren hier diesen kleinen Scherz?« Und die hocherhobene Batterie ließ ich jäh aufleuchten. Die Wirkung übertraf alles Erwarten. Alle duckten sich wie unter einem Blitz. Der würdige Skultetus versteckte sich behende wie ein Wiesel hinter seinem Armstuhl. Der gestrenge Altmannsstädter schlüpfte mit einem Affensprunge in die Nische hinterm Ofen. Der Billfinger kletterte wie eine Katze auf den Kasten. Mit einem Satz war der Henker draußen bei der Türe und die anderen verschwanden unter den Bänken hinter ihren Stühlen. Nur einer blieb gelassen. Matthäus Büttgemeister. Ja, um seine Lippen spielte es wie heimliche Genugtuung, und fast schien es, als lächle er mir zu, ermunternd. Spielend leicht hätte ich entfliehen können, aber ich dachte nicht an Flucht. Meines Sieges wollte ich mich freuen. In jubelndem Triumphe schwang ich die hoch erhobene Batterie, leuchtend wie eine Freiheitsfackel, und rief, »Ist das hier auch Blendwerk? Blendet es euch recht, das Blendwerk, ihr Maulwürfe, ihr Blinden?« »Seht ihr, das ist das Licht des 20. Jahrhunderts!« Und mit der strahlenden Batterie fuhr ich unter die Bänke, hinter die Stühle, wo sie angstvoll kauerten, und scheuchte sie hervor wie Ratten aus den Löchern. Als sie sahen, dass diesem Blitz kein Donner folgte, dass das Ding in meinen Händen nicht weitern Schaden tat, da krochen sie allmählich hervor und schlichen sich an ihre Plätze. Spielend leicht hätte ich entfliehen können. Ach, wäre ich doch geflohen. Ich barg die Batterie in meiner Tasche, trat an die Barre und die Vernehmung wurde fortgesetzt. »Wenn ich euch recht verstehe«, begann Skultetus mit verlegenem Räuspern, »moviret ihr Inspektionem Re, Augenschein des Dinges, so ihr in den Händen habet, admittimus. Wir lassen's zu. Wohl denn«, weiste das Ding her und zeigt, was ihr damit vermöget, aber bei diesem Kruzifixo, ich warne euch vor Hexerei. Und mit tiefem Ernst, beschwörend, hielt er mir das Kruzifix entgegen, das auf dem Tische stand. Gehorsam zog ich die Batterie hervor. Aller Blicke hingen an mir, halb neugierig, halb furchtsam. Atemlose Stille herrschte, so dass man hinterm Ofen das Rascheln einer Maus vernahm. Mit der ruhigen Sicherheit des Sieges blickte ich auf Skultetus, auf das Kruzifix, das er mir entgegenhielt, und presste meine Finger an den Druckknopf, um den Strahl der Lampe zu entzünden. Aber was war dies? Die Batterie blieb dunkel. Sie versagte. Alles Drücken, Pressen, Rütteln blieb vergeblich. Auf meine Bitten wurden mir die Schellen abgenommen, damit ich frei hantieren und die Batterie zerlegen könne. Ungeduld und Unruhe wurden fühlbar. Zurufe, bald spöttisch, bald drohend, wurden laut. Der Atem stockte mir, kalter Schweiß trat mir auf die Stirne. Um Gottes Willen, nur jetzt nicht versagen! Von dieser Winzigkeit hängt jetzt mein Leben ab, mein ganzes Schicksal, Deutschlands Schicksal, das der ganzen Welt. Alles vergeblich. Die Batterie war ausgebrannt. Die wenigen Minuten, da ich sie gleich einer Freiheitsfackel aufflammen ließ, die hatten ihre letzten Kräfte aufgezehrt. So rächte sich meine unselige Triumphsucht. Rasender Zorn erfasste mich, gegen meine törichte Verblendung, die mich von müheloser Flucht abhielt und zu kindischer Rechthaberei verleitete, gegen das tückische Verhängnis, das an einem lächerlichen Zufall mein ganzes Leben scheitern lässt. In ohnmächtiger Wut schüttelte ich meine Fäuste gegen das Kruzifix und schrie, »Höhnst du mich schon wieder? Erst Konradin und dann Agathe und nun auch dies?« Dann kehrte sich meine sinnlose Wut gegen die erloschene Batterie. Ich schmetterte sie zu Boden und trat sie mit den Füßen. Zum Teufel mit dem jämmerlichen Schund! Jählings besann ich mich. Was treib ich denn? Wohin treibt mich mein Wahnwitz? Mühsam ringe ich nach Fassung und bitte um eine kurze Frist, damit ich Ihnen die wiederhergestellten Apparate aufs Neue vorstelle, aber da brach's los. Da fuhren sie mich an, wie aus einem Munde. Voll Hohn und rachsüchtiger Schadenfreude. Ja, das wär ihm so zu Pass. Das tät ihm frommen, dem Malefizverbrecher, dem zauberischen Buben, dem Verdammten. Jetzt so weist sich's klärlich. Von dem Kruzifixo ist sein höllisch Blendwerk zu Schanden worden. Drum hat er Gott verlästert und den Teufel angerufen. Gebt ihm wiederum die Ketten und führt ihn zur Tortur. Verspielt. Zerschellt. Nun war's schon einerlei, nun rief ich ihnen zu. Gut, also ist es Blendwerk, für euch ist's Blendwerk, und von mir war es Verblendung, euch engstirnigen Bestien den Fortschritt einer besseren Zeit zu weisen. Könnt ihr mit dem Licht, das ich euch bringe, eure Finsternis erhellen? Aber ich geb's auf, ich nehme mein Geheimnis mit ins Grab. Und mit den Ketten, die wiederum an meinen Händen klirrten, hämmerte ich los auf alles, was da auf dem Tische lag. Alle meine mühevollen Werke und was nicht schon zertrümmert war, schlug ich in Trümmer. Ich schrie sie an, todestrunken, nach Erlösung lechzend in bittersüßer Selbstvernichtung. Mir graut vor euch. Selbst über euch zu herrschen wäre Verdammnis. Brennt nur weiter eure Scheiterhaufen. Redert, martert, spießt und drangsaliert euch in eurer finstern Barbarei. Dass ihr's nur wisst, noch 16 Jahre Krieg stehen euch bevor. Kaum die Hälfte habt ihr überstanden, aber ich werde leben in einer fernen, besseren Zeit. Über eure Gräber bin ich hinweggehüpft. Ich werde leben, wenn von euren vermoderten Gebeinen der letzte Staub verweht, von euren Äsern der letzte Stank verdampft. So rief ich's ihnen zu, schmutzbedeckt mit wirren Haaren und zerrissenem Gewande, den übermütigen Ratsherren, und wiederum erbleichten sie in atemlosen Schweigen, geblendet von dem Strahle der ungeheuerlichen Wahrheit. Als sie losbrachen in hämischer Wut, tausend Martern über mich berieten, da hörte ich kaum zu, gleichsam eingehüllt in eine Rosenwolke. Mich umfing ein köstlich schlaffes, trunkenes Gefühl des Unwirklichen. Mir war's, als sei ich hergeschwommen durch den Ozean, auf einem Zauberschiff und sei ans Land gestiegen vor irgendeiner fernen, unbekannten Stadt zu einem kurzen, flüchtigen Verweilen und habe, gelassen durch die Straßen schlendernd, das Treiben ihrer Menschen, ihr Glück und Leiden wohl beschaut. Aber nun lichtet meine Brigg den Anker. Ich ziehe fort, ich kehre heim und nichts verbleibt von mir. Nur die Welle, die den Bug des Schiffes umkräuselt, nur seine mondbeglänzte Kielspur. alles hier verdämmert gleich einem fernen Bild in einem Zauberspiegel, ist nie gewesen, und ich wache auf in meiner wohlvertrauten Stube, betreut vom Blicke meiner lieben Mutter. Es war ein wonnevolles, körperloses Schweben, so dass ich es kaum merkte, wie mich die Knechte mit sich schleppten. Als ich die engen Treppen des Kerkerturmes emporstieg, als ich vor meiner Kerkertür verweilte und durch das offene Turmfenster einen letzten Blick hinabwarf auf die Stadt, wie sie im Sommerglanze dalag, umgürtet von den Auen, behütet von den Wäldern, da fährt mir es schreckhaft deutlich durch den Sinn, ob da wohl einmal in einer fernen Zukunft wieder einer durch das Fenster hier hinausblickt, gleich mir, einer, der von mir weiß? Zärtlich verstohlen drücke ich mein Büchlein an das Herz. Wie jener Dichter, der in fernem wildem Lande sich mühsam vor dem Tode rettet und, mit den Fluten kämpfend, in erhobenen Händen gleich einem Heiligtum sein Letztes trägt, sein Einziges, sein Alles, seine Werke. Gemeint ist Camões, der Dichter der Lusiaden, der Ilias und Odyssee der Portugiesen. Als er von Goa in Indien heimkehren wollte, scheiterte das Schiff. Camões stürzte sich in die Wellen und mit der rechten schwimmend hielt er in der linken die Handschrift der Lusiaden hoch über die Wogen empor. Entsagungsreicher Trost. Diese Handschrift ist alles, was von mir bleibt. Ich werde Kunde geben. 51. Kapitel. Sie haben mich gepeitscht, sie haben mich gemartert. Die Glieder haben sie mir schier gebrochen, aus meinen Nägeln ist das Blut gespritzt, und ich habe bekannt, was sie nur wollten. Den Mord an Konradin und an Agathe und schwarze Kunst und Teufelsbund. Mein Urteil ist gesprochen. Dass mir, ob meiner lästerlichen Reden, die Zunge ausgerissen, dass mir, ob meiner anderen Missetaten, aus lebendem Leib das Herz herausgeschnitten und ums Maul geschlagen, dass ich alsdann gevierteilt werden solle. Noch einmal bäumte sich mein Lebenswille auf. Diese tollen Bestien halten meine Wissenschaft für Hexenkunst und Blendwerk. Aber einen gibt es, dessen feurig-düsterer Geist hat mich sofort verstanden. Der hat mir vertraut, mir ein Bündnis angeboten. Wallenstein. Ich gab dem Turmwart all mein Geld und gab ihm den Smaragdring, und er versprach mir, seinen Sohn zu Wallenstein zu senden, mit dem Ring und mit der Botschaft, ich nehme sein Anerbieten an, doch er möge kommen, mich befreien. Und es verstrichen 3 angstvolle, frohe Tage, 3 Ewigkeiten banger Hoffnung. Wenn nachts ein fernes Wetterleuchten meinen Kerker schwach erhellte, so hielt ich es für Lichtsignale des Befreiers, und wenn das Fenster unterm Nachtwind leise klirrte, so fuhr ich auf und wähnte, die Erde zittre unter dem Tritt der nahenden Kolonnen. Doch am 4. Tage sah ich den Reif am Finger meines Wächters und sah den Stein am Halse seiner Tochter. Als ich ihn verzweifelt beschwor, er möge doch nicht solch ungeheuerlichen Treubruch auf sich laden, da stieß er die Faust in mein Gesicht und gröhlte verlegen, »Was glaubt er, zauberischer Bube?« dass ich um solche Botschaft an den Feind meinen besten Hals verwette? Sei froh, du Rabenaß, dass ich nichts bei Gericht vermelde, sonst tun sie dir noch obendrein die Pfoten am langsamen Feuer rüsten. Ende von Teil 14. Gelesen von crowwings.com.